Ich darf Sie herzlich begrüßen zum letzten Gottesdienst im Jahre 2024 in Marienberghausen. Und wir wollen diesen Gottesdienst für jeden Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt die Werke seiner Hände. Der Friede des Herrn sei mit euch. Der Klingelbeutel, der gleich rumgeht, ist bestimmt für die Sanierung der Wandmalereien. Das wissen Sie alle, dass das nötig ist. Und schon ein kleiner Hinweis auf die Kollekte später, ich sage nachher noch etwas mehr dazu, zur einen Hälfte für die Vereinte Evangelische Mission und zur anderen Hälfte für die Deutsche Bibelgesellschaft. Aber dazu später mehr. Als erstes Lied wollen wir singen ein Adventslied, die Strophen 1, 2, 4 und 5.
Thank you.
gemeinsam sprechen den Psalm 73 oder einige Verse daraus. Sie finden ihn unter der Nummer 734 auf der Seite 1163. Ich bitte Sie, die eingerückten Zeilen zu lesen. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Lasst uns beten. Lieber himmlischer dreieiniger Gott, wir kommen am letzten Tag dieses Jahres vor dich und wir blicken zurück auf das vergangene Jahr. Manches ist gut gewesen und anderes hat uns wehgetan. Und ohne Sorgen sind wir nicht, sei es im Blick auf unser ganz persönliches Leben, sei es im Blick auf unsere Welt. Wir sind unsicher. Wir durchschauen die Lage nicht und oft durchschauen wir uns selbst auch nicht. Wir stehen immer wieder vor Rätseln und manchmal bist du, Gott, auch für uns ein Rätsel. Wie bist du? Wie regierst du? Wie wirkst du? Wir bitten dich deshalb, komm du zu uns in unserer Unsicherheit, in unser Rätseln und Fragen und schenk uns Klarheit oder doch zumindest etwas Licht. Amen.
Korintherbrief aus der neuen Genfer Übersetzung, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, war nicht Überredungskunst und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genau so, wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat.
Glaubensbekenntnis wollen wir heute nicht das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen, sondern ein älteres. Das finden Sie unter der Nummer 854 auf der Seite 1310. 854, 1310. Dieses Bekenntnis, überschrieben hiermit das Glaubensbekenntnis von Nicäa Konstantinopel, ist in dieser Endfassung 381 entstanden. Das war das Konzil von Konstantinopel. Die Vorform, fast identisch mit diesem Text, ist entstanden auf dem Konzil von Nicäa im Jahre 325. 325, 2025. Wir feiern im nächsten Jahr 1700 Jahre Nicänum. Es ist eines der ersten großen Bekenntnisse der frühen Kirche gewesen, wo die Dreieinigkeit thematisiert wurde. Und dieses Bekenntnis ist das Bekenntnis, was in den Kirchen der Welt am stärksten verbreitet ist, stärker als das Apostolikum, was wir jeden Sonntag sonst sprechen. Das wollen wir miteinander tun. Einen Text, manche kennen ihn vielleicht, für manche eher ungewohnt. Das wollen wir miteinander tun. Da Sie es wahrscheinlich ablesen müssen, ist es einfacher, sitzen zu bleiben. 854, Nummer und Seite 1310. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Und die einige heilige christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Wir wollen singen Lied 64. Dieses Lied 64, so wurde mir gerade eben von Herrn Schneider gesagt, ist in der Gemeinde unbekannt. Es gibt eine zweite Melodie, aber ich weiß jetzt nicht, welche Melodie er spielt, aber das kriegen wir hin, dieses Lied 64. Die Strophen 1 bis 3 und 6. Bekannte Melodie, auch die andere Melodie nicht, aber ich finde, es gehört zu den eindrucksvollsten Silvestertexten in unserem Gesangbuch. Liebe Gemeinde, 365 Tage des Jahres 2024 liegen hinter uns. Ein Jahr, von dem wir vor einem Jahr noch nicht wussten, wie es werden würde. Und jetzt liegt es fast hinter uns. Und eine Menge an Jahresrückblicken in Zeitungen, im Fernsehen versuchen, das Jahr irgendwie zu sortieren, es Revue passieren zu lassen, es zumindest ein bisschen zu verstehen. Wohin mag Ihr Blick gehen, wenn Sie an das vergangene Jahr denken? Es mag Höhepunkte bei Ihnen gegeben haben oder auch Dinge, die nicht so gut in Ihren Augen waren. Vielleicht denken Sie an Ihr persönliches Leben, vielleicht auch an die Ereignisse dieser Welt. Ich habe insgesamt den Eindruck, dass sich in unserem Land und in unserer Welt gegenwärtig nicht alles zum Besseren wendet. Natürlich könnte es sein, dass das vor uns liegende Jahr Frieden in der Ukraine bringt, Verständigung in Israel-Palästina, mag sein. Aus Syrien kamen ja immerhin einige hoffnungsvolle Nachrichten in den letzten Wochen. Aber ich gebe zugleich zu, dass ich im Blick auf die Weltlage voller Sorge bin. Ich sehe einen politischen Rechtsruck in Deutschland und in vielen anderen Staaten, auch um Deutschland herum. Vielleicht mögen sich manche darüber freuen, vielleicht auch unter uns. Ich gestehe, dass mir vieles Mühe macht. Die wachsende Anzahl an AfD-Wählern und Wählerinnen lässt mich sorgenvoll auf den 23. Februar blicken. Die zunehmende Anzahl von Menschen, die den öffentlich-rechtlichen Medien nicht mehr glauben, sondern nur ihre eigene Sicht auf die Welt für richtig halten und heute wie vor gut 90 Jahren sehr schnell von Lügenpresse reden. Ich mache mir Sorgen um unsere Gesellschaft. Und ich will zugleich nicht so tun, als ob es uns nur schlecht ginge. Vielen von uns geht es wirtschaftlich und auch sonst gut. Aber ich möchte mit Ihnen heute einen Blick werfen, nicht nur in das letzte Jahr, sondern noch weiter zurück. Vor über 450 Jahren fand in Paris die Bartholomäusnacht statt. In der Nacht vom 23. auf den 24. August 1572 und in den darauffolgenden Tagen wurden die Führer der Hugenotten und ca. 4000 Hugenotten in Paris umgebracht. In den Tagen darauf wurden weitere 15.000 Hugenotten ermordet. Hugenotten, das waren die Evangelischen in Frankreich, und die evangelische Bewegung in Frankreich hatte sich ausgebreitet. Vor allem in Südfrankreich waren große Teile der Bevölkerung evangelisch geworden. Aber der französische König war bemüht, Frankreich zentral zu regieren, und das hieß eben ein König, eine Nation, eine Religion. Die Evangelischen waren dort ein Dorn im Auge. Zwar schien sich so um 1570 herum die Lage etwas beruhigt zu haben, aber der Schein trug, denn der König und der Kronrat beschlossen die grausamen Massaker. Die Folge waren dann Bürgerkriege in Frankreich, die viele Jahre andauerten. Mit diesem Massaker in der Bartholomäusnacht ist die Frage an die Hugenotten, an die Evangelischen in Frankreich verbunden gewesen, ob sie evangelisch bleiben sollen oder ob sie aus taktischen Gründen eher katholisch wieder werden sollten. Und natürlich stellt sich vielen die Frage, ob denn die Reformation der richtige Weg ist, wenn sie so verfolgt worden sind. Ob denn der Segen Gottes darauf ruht, evangelisch zu sein. Am 10. September 1572 schreibt Theodor Beza, der Nachfolger Johannes Calvins in Genf, an Herrn du Tillet, einem der neuen Anführer der Hugenotten nach der Bartholomäusnacht: Wir sind von Trauer und Schmerz erfüllt. Gott erbarme sich unser. Noch niemals hat es so viel Heimtücke, so viele Gräueltaten gegeben. Wie oft habe ich es vorausgesagt, wie oft habe ich gewarnt. Gott hat es zugelassen, Gott, der mit Recht erzürnt war. Dennoch ist er unser Heiland. Dennoch ist er unser Heiland, so formuliert Theodor Beza. Dennoch. Denn die Erfahrungen der Evangelischen in Paris und in ganz Frankreich zeigten, dass das Bekenntnis zu Jesus Christus, so wie es die Hugenotten lebten, ihnen keinen Segen brachte, sondern Unglück, ja den Tod. Dennoch ist er unser Heiland, trotz unserer Erfahrungen, die wir machen. Denn die Erfahrungen, die schweren Erfahrungen, die die Menschen vor gut 450 Jahren gemacht haben, dürfen nicht so verstanden werden, so Theodor Beza, dass Gott sie verlassen habe. Er ist dennoch ihr Heiland. Er ist dennoch für sie da und er verspricht ihnen dauerhafte Gemeinschaft mit sich. Dennoch. Dennoch, das ist auch das Grundthema des 73. Psalms. Wir haben eben einige Verse daraus miteinander gesprochen. Dieser Psalm zeigt uns doch heute, wie schon vor mehr als 2500 Jahren Menschen mit Gott Mühe hatten. Wenn Sie den ganzen Psalm mal lesen wollen, er war mit 28 Versen jetzt ein bisschen zu lang, können Sie ein bisschen schauen, wie es diesem Psalmisten erging. Er klagt. Er klagt vor Gott. Was hinter dieser Klage des Psalmisten steht, wissen wir nicht. Ist er krank? Ist er arm? Kann er seinen Kindern keine Nahrung geben, keine Bildung? Sind seine Eltern alt und schwach und er kann sie nicht unterstützen? Oder hat er was Sinnvolles, was Hilfreiches, was Gutes getan und wird nur dafür bestraft? Oder verzweifelt er, weil sich die Wahrheit nicht durchsetzt oder die Lüge, weil Menschen Verschwörungstheorien glauben und nicht auf das Miteinander setzen? Der Beter des 73. Psalms klagt, er klagt vor Gott. Er macht die Erfahrung, dass Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, die sich gar nicht um ihn kümmern, die nicht danach fragen, was Gott will, dass die Erfolg haben, dass es denen gut geht. Es gibt Menschen, die setzen rücksichtslos ihre eigenen Ziele durch, ohne Blick auf andere. Und solche Menschen, so sieht es der Psalmist, solche Menschen haben oft ein gutes Ansehen in der Welt. Menschen, die vielleicht sogar über solche Höhnen, die von Gerechtigkeit, Solidarität, Nächsten und Gottesliebe reden, denen, die nichts von Gott wissen wollen, denen geht es gut, die ihre Macht einsetzen auf Kosten anderer. Die Hugenotten in Frankreich haben das vor 450 Jahren erfahren. Da gab es eine machtgierige Elite und auch wenn diese machtgierige Elite der mittelalterlich katholischen Kirche angehörte, so ging es doch nicht um Religion, um Theologie, sondern um Macht. Nicht um den Glauben, sondern um Beherrschbarkeit. Und die Evangelischen waren besonders gefährlich für den Staat, weil sie gelernt hatten, dass jeder und jede einzelne Verantwortung trägt und der Staat zwar zu ehren, aber nicht höher als Gott eingeschätzt werden kann. Anfangs waren sie noch königstreu, das ändert sich verständlicherweise dann mit der Bartholomäusnacht. Aber der König hatte schon verstanden, dass die Hugenotten nicht nur eine lenkbare Masse waren, sondern alles daran setzten, ihren Glauben leben zu können. Der Psalmist sieht die Mächtigen der Welt, denen Blut am Finger klebt. Martin Buber und Franz Rosenzweig übersetzen die Verse 6 bis 8 aus unserem Psalm so. Hochmut ist ihr Halsschmuck, als Gewand umhüllt sie Gewalttat. Ihr Herz läuft über von bösen Plänen, sie höhnen und reden von Bösem. Bedrückung reden sie von oben herab. Ihnen geht es gut, aber ihm, dem Psalmisten und ihnen, den Hugenotten, geht es gar nicht gut. Er, der nach dem Willen Gottes lebt und sie, die vor gut 450 Jahren das Evangelium neu gehört haben, sie tun das scheinbar völlig umsonst. Ihm und ihnen brachte es weder Glück, noch Reichtum, noch Erfolg, noch Gesundheit, noch Gelassenheit, alles das überhaupt nicht, sondern Unglück und Tod. Soll er mit den Wölfen mitheulen? Sollen die Hugenotten ihren Glauben verraten und sich von ihrem evangelischen Bekenntnis lösen? Sollen wir heute Parolen glauben, die einfache Lösungen anbieten? Aber nein, das kann der Psalmist nicht. Er kann nicht einfach so tun, als gäbe es Gott nicht. Und er bekennt auch, dass er in der Geschichte seines Volkes sieht, dass es immer so war. Das Volk Israel hat gelitten, Abraham und Sarah, Isaac und Rebekka, Jakob und Rahel, das Leiden des Volkes in Israel, die verfolgten Propheten. Das alles ist immer schon das Schicksal derjenigen gewesen, die sich zu Gott bekannt haben und die Gott auserwählt hat. Und auch die Hugenotten, sie können nicht so tun, als hätten sie die Botschaft von der freien Gnade Gottes nicht gehört, als würden sie nicht glauben, dass Gott für sie ist und von ihnen nicht erst eine ganz bestimmte Leistung erwartet wird, damit sie vor Gott gut dastehen. Gott ist für sie da, entgegen aller Erfahrungen, die sie in der Umwelt gemacht haben oder machen. Gott ist nicht dann nur für uns da, wenn es uns gut geht, wenn wir Glück haben, wenn wir Erfolg haben. Denn dann wäre es ein Schönwettergott, der Erfolg und Glück garantiert. Diejenigen, die verfolgt wurden, bekennen, dass sie an den glauben, der gelitten hat. Sie wissen, dass die frühe Kirche oft verfolgt worden ist und dass es nicht wenige gab, die zu Märtyrern geworden sind. Der Beter des Psalms kann sich nicht einfach verabschieden vom Gott seiner Väter. Und die Hugenotten können das auch nicht, trotz des Leids, was sie erfahren haben. Allerdings gibt es nicht wenige Menschen, die diesen Weg nicht gehen können, die sich angesichts des Leids, das sie erfahren haben oder das sie wahrnehmen, eben nicht mehr an Gott wenden und sich zu ihm halten, sondern die sich von Gott, vom Christentum verabschieden. Vielleicht treten solche Menschen aus der Kirche aus. In fast jeder Presbyteriumssitzung haben wir auch in unserer kleinen Gemeinde Austritte zu vermelden. Vielleicht treten sie auch nicht aus, sondern bleiben nur innerlich entfernt. Gott bedeutet Menschen oft nichts mehr. Können wir solche Menschen verurteilen, weil sie von Gott nichts mehr erwarten oder weil sie aus der Kirche oder auch aus unserer Kirchengemeinde austreten? Nein, das können wir nicht. Das dürfen wir auch nicht. Ich kann das ja gut verstehen, wenn Menschen diesen Weg mit Gott nicht mehr gehen können. In unserer Gesellschaft ist es zunehmend nicht mehr selbstverständlich, von Gott oder auch von der Kirche zu reden und auch von ihr etwas zu erwarten. Vielleicht sind dann solche Wege und solches Weggehen nur zu verständlich. Wie kann Gott nur zulassen, dass in meinem Umfeld so viel Leid da ist, vielleicht auch bei mir? Wie passt das letzte Jahr und Gott zusammen? Ich kann vieles in dieser Welt ganz und gar mit dem liebenden Gott nicht zusammenbringen. Oft höre ich den Satz, ich glaube an keinen allmächtigen Gott mehr. Und ich kann auf solche Sätze nicht vollmundig antworten und irgendeinen Beweis aus der Tasche holen. Ich stehe ja mit genauso leeren Händen da wie diese Menschen, die keine Erwartung mehr an Gott haben. Und was passiert beim Beter des 73. Psalms? Er versteht Gott nicht. Er versteht nicht, dass Gott diejenigen, die sich zu Gott halten, nicht beschützt und diejenigen, die ihn verachten, zu belohnen scheint. Er versteht Gottes Wege in der Welt nicht. Auch die Hugenotten haben damals kein Modell gehabt, mit dem sie ihr Leid erklären konnten. Nein, sie, der Beter und die Hugenotten, sie sind davon ausgegangen, dass Gott die Welt in Händen hält und dass das Leid, das ihnen zustößt, nicht einer Schwäche Gottes zuzuschreiben ist. Vielmehr gilt, sie halten sich an Gott, ohne ihn ganz zu verstehen. Im Psalm heißt es, so sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Und mitten im 73. Psalm passiert dann etwas Interessantes. Das ist auch in den Versen, die wir gesprochen haben, zu erkennen. Hat es zuvor geheißen, dass der Beter trotzdem an Gott festhält, trotz des Unglücks, trotz des Nichtverstehens, so wechselt der Beter mitten im Psalm die Form. Hat er zuvor über Gott geredet, so redet er ihn jetzt an. Was denn der Beter genau dazu geführt hat, ist nicht deutlich. Das Ganze gipfelt in dem Satz: Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du. Auch hier. Nichts, was man von anderen Menschen erwarten kann oder muss, auch nicht von sich selber, ins Gebet zwingen, hilft nicht. Aber beim Beter verändert sich die Perspektive. Er sieht nicht mehr nur das Glück der anderen, er sieht nicht mehr nur das Leid, auch wenn das alles gar nicht weg ist. Die objektive Lage hat sich ja gar nicht verändert. Aber etwas hat sich für den Beter verändert. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Dieser kleine Satz umfasst drei Punkte, die diesen Wechsel der Perspektive deutlich machen. Ich fange mal hinten an. Bei dir. Das ist keine Lösung. Es ist eine Beziehungsaussage. Der Beter geht nicht allein durchs Leben. Der Beter weiß, dass er von jemandem begleitet wird, dass er nicht allein gelassen wird. Und dieser, der mit ihm durchs Leben geht, der nicht allein lässt, lässt auch die Welt nicht los. Der Beter bekennt, dass der Glaube nicht nur Tradition ist, sondern dass der Mensch sich und seine Umwelt in der Hand Gottes wissen darf. Das zweite ist das Wörtchen stets. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Im Hebräischen steht für das Wort stets dauerhaft, immer. Gott ist jenseits unserer Grenzen da, auch im Sterben, auch im Tod, auch in den Unklarheiten dieser Welt und auch 2025. Der Tod, das Vergehen, hat nicht das letzte Wort, ist nicht das Ende. Vielmehr gilt, Gott hat den Tod überwunden. Und für uns ist die Auferstehung Jesu Christi ein Pfand dafür, dass dieses gilt. Für uns. Gott lässt uns nicht los. Das erkennt der Beter des Psalms. Und in dieser Gewissheit kann er die Leiden seiner Zeit, seines Lebens aushalten und auch mit Gott in Verbindung bringen. Die Dunkelheiten, die Diffusität, auch das Nicht-Verstehen haben nicht das letzte Wort. Und dann das dritte in unserem kleinen Satz, das Dennoch. Dennoch bleibe ich bei dir, das sagt der Beter zu Gott. Obwohl ich all dies erlebe, obwohl ich das erleben muss, bleibe ich bei dir. Es ist nicht selbstverständlich, den Weg zu gehen. Es ist nicht selbstverständlich, mit dem Nicht-Verstehen Gottes leben zu können. Aber der Beter kommt dahin, trotz seiner Erfahrung an Gott festzuhalten. Und die Hugenotten, von denen wir immer wieder gehört haben heute, viele von ihnen sind im 16. und dann auch im 17. Jahrhundert aus Frankreich geflohen. Dennoch ist er unser Heiland, so schrieb Theodor Beza du Tillet. Obwohl wir Gott nicht verstehen, obwohl er anscheinend zulässt, dass wir leiden, wissen wir, dass er dennoch unser Retter ist und uns wohlgesonnen. Er wird es mit uns gut machen. Und weil ich davon ausgehe, dass Gott gnädig ist, kann ich dennoch gegen allen Augenschein an Gott festhalten. Dennoch, trotz der widrigen Erfahrungen, ist Gott für uns und dennoch, trotz der widrigen Erfahrungen, halte ich an Gott fest. Dennoch ein Grundwort des 73. Psalms und bei den Hugenotten. Die hugenottische Frömmigkeit ist übrigens nicht enthusiastisch, sie strotzt nicht nur so vor Fröhlichkeit. Es ist eher eine, die an Gott festhält und auf ihn setzt, trotz aller Umstände. Dieser Glaube hat zum Beispiel Marie Durand Kraft gegeben. Den Namen Marie Durand werden viele von Ihnen noch nicht gehört haben. Sie hat wegen ihres Festhaltens am evangelischen Glauben 38 Jahre im Kerker in Frankreich, in Südfrankreich gesessen. Und in einen Stein im Kerker hat sie das Wort Résisté geritzt. Résisté heißt übersetzt widerstehen, festhalten. Kerstin und ich waren im Frühjahr in diesem Kerker und haben das eingeritzte Wort, ist auch dort zu erkennen, selber gesehen. Résisté, widerstehen. Widerstand hat seinen Grund, und zwar im Dennoch. Marie Durand bestärkte die Zweifelnden am Glauben festzuhalten, weil Gott ihnen trotz ihrer Situation nahe ist und beisteht. Dennoch. Wie geht's uns? Wie geht's Ihnen mit diesem Dennoch? Ist es Ihnen zu düster, weil es die Freuden des Lebens zu wenig betont, weil so wenig vom Segen Gottes die Rede ist? Mir ist diese Perspektive des Psalms und der Hugenotten sehr wichtig. Auch in der gegenwärtigen Weltlage. Weil sie mir für mein Nichtverstehen und meine Sorge eine gute Richtung angibt. Obwohl die Welt so ist, wie sie ist, obwohl die Zukunft für mich gegenwärtig eher dunkel und nicht hell ist, gilt dieses dennoch. Nun mag das sein, dass das nicht Ihre Perspektive ist. Vielleicht sagen Sie eher weil statt dennoch. Weil es mir gut geht, weil ich genügend zum Leben habe, weil ich sicher und warm leben kann, auch wenn es teurer wird, darum bin ich Gott dankbar. Gott dankbar, gut so, warum auch nicht? Aber vielleicht ist es doch auch gut, die Perspektive des 73. Psalms zumindest zeitweise an uns ranzulassen. Das verdrängt und verschweigt dann nicht die Dunkelheiten dieser Welt. Dennoch ist unser Heiland und dennoch bleibe ich stets bei dir, Gott. Amen. Wir wollen singen das Lied 65, die Strophen 1 bis 4 und 7. Vorhin schon kurz auf die Kollekten hingewiesen. Sie ist bestimmt für die Vereinte Evangelische Mission und dort Klimaschutz für eine lebenswerte und gerechte Welt. Die VEM, Vereinte Evangelische Mission, unterstützt Projekte zum Klimaschutz und zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Die Bewahrung der Schöpfung, heißt es dort, ist Teil der Mission. Die andere Hälfte, die Kollekte wird geteilt, ist bestimmt für die Deutsche Bibelgesellschaft und dort für die Bibeln für Christen und Christinnen in China. Viele Menschen können sich dort kein eigenes Exemplar leisten. 2/3 von ihnen leben in ländlichen Regionen in großer Armut. Und es gibt in China mindestens eine große Bibeldruckerei in Nanjing. Und sozusagen dort gibt es die Unterstützung der Deutschen Bibelgesellschaft dafür. Und wir sammeln auch für die Ukraine, das auf der linken Seite, wie immer. An Terminen darf ich sagen, morgen 15 Uhr Gottesdienst mit anschließendem Neujahrsempfang hier in der Kirche und dann drüben im Gemeindehaus. Und wenn Sie noch einmal Lust haben, Gottesdienst in der Kirche zu feiern, sollten Sie das morgen tun, denn danach ist Winterkirche. Bis mindestens Ende März. Am 5. Januar ist also Gottesdienst mit Kirsti Greyer im Gemeindehaus. Am 11. Januar gibt es die Weihnachtsbaumaktion und am 12. Januar gibt es um 16 Uhr ein Konzert mit dem Dresdner Kammerchor Ad Libitum. Das an Hinweisen. Wir wollen gemeinsam das Unser Vater beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Du Ziel unseres Lebens, du unser Gott, wir bringen dir dieses Jahr zurück. Wir sind dankbar für die guten Tage. Wir danken dir für das Leben, das Lächeln, das Glück. Wir danken dir für Schutz und Segen, für überwundene Krankheiten, für Bewahrung in Not. Wir danken dir für das Gute, für Brot und Wein, für Wärme und Licht, für ein Leben in Freiheit. Wir bringen dir dieses Jahr zurück. Wir halten dir die Schmerzen hin. Wir klagen dir die Kriege in der Ukraine, in deinem dir heiligen Land, im Sudan und an all den anderen Orten, die wir nicht kennen. Wir trauern mit den Überfallenen und Verschleppten, mit den Verwundeten, mit den Witwen und Waisen. Wir sehnen uns nach Frieden für deine Schöpfung, für die, die ängstlich zum Himmel schauen, für die, deren Heimat durch Fluten und Brände zerstört wurde. Wir bringen dir dieses Jahr zurück. Wir beweinen die, die wir in diesem Jahr verloren haben, die wir vermissen. Wir erinnern uns an die guten Worte, die wir gehört haben und an den Segen, den wir in diesem Jahr erfahren haben. Wir freuen uns vor dir über die Menschen, die uns in diesem Jahr zum Geschenk wurden. Aus deiner Ewigkeit haben wir dieses Jahr empfangen. Wir bitten dich, heile das Zerbrochene, vollende das Unfertige. Mach unsere Hoffnung größer als unsere Angst. Verwandle uns und alles Geschehene durch deine Liebe. Amen. Als letztes Lied wollen wir singen Lied 171, 1 bis 3. Und vorher wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Ich wünsche Ihnen allen einen guten letzten Abend dieses Jahres und auch ein gutes neues Jahr dann. Wir wollen jetzt um Gottes Segen bitten. Und er segne und behüte uns, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.